also einigt euch oder beginn du, wie du möchtest.
Also ich würde gerne mit Charlie Hebdo anfangen. Und zwar haben Sie, oder hast du den Aufruf Je suis Charlie kritisiert, was ich auch verstehe. Also ich muss dazu sagen, ich habe selbst über 2 Jahre in Frankreich schon gewohnt mittlerweile und war selber irgendwann, muss ich sagen, genervt, weil man nichts anderes gesehen hat und ich auch das Gefühl hatte, dass es ein bisschen Mitläufertum war, alle waren auf einmal Charlie. Aber ich bin der Meinung, man sollte den Satz Je suis Charlie nicht überbewerten, so wie du es gemacht hast, denn ich denke nicht, dass man das mit einem Elternsprechtag und mit einer Mitarbeiter-Chef-Beziehung vergleichen kann. Das war halt eher Symbolbedeutung. Das war symbolisch, wir stehen für die gleichen Rechte. Das heißt nicht, dass jeder einzelne von uns sich jetzt auflehnt im Alltag. Vor allem nicht die Eltern bei den Lehrern oder wir bei unserem Chef. Es gibt halt gewisse gesellschaftliche Konventionen, an die müssen wir uns halten. Und wenn es darum geht, großartige Kritik auszuüben, dann überlassen wir das, das ist ja normal, das ist seit Jahrhunderten so, überlassen wir es gerne mutigen Menschen, die sich dazu bekennen, zum Beispiel Scharf oder den ganzen anderen Karikaturisten, die dann Mohammed karikieren etc. Also ich denke nicht, dass man das so überbewerten sollte, dass es ja heuchlerisch ist, dass niemand von uns aufstehen würde gegen irgendwas. Und das, ich bin einfach der Meinung, dass wir im Alltag das nicht machen müssen und auch nicht machen können, sonst werden wir alleinstehende Menschen. Punkt. Außerdem ist es auch ein Phänomen der sozialen Netzwerke. Also vor 10 Jahren, wenn das passiert wäre, hätte das nicht diese Wichtigkeit erlangt. Also genau. Also einfach Hörbuch werden. Und dann würde ich gerne nochmal zum IS-Vortrag praktisch kommen. Und mich wundert es eigentlich, dass es noch niemand angesprochen hat und dass wir irgendwie bei Pharmaindustrie und Waffenindustrie gelandet sind. Denn ich finde, es war schon eine sehr einfarbige Argumentation, sehr gegen USA gerichtet. Und ich möchte mich jetzt auch nicht auf die USA-Seite stellen. Aber du hast dann zum Beispiel gesagt, man schüttelt den Kopf in der westlichen Welt, man kritisiert oder du hast es auch als Störfall bezeichnet, aber ich denke, wenn Menschen Kameras nehmen und andere Menschen vor Kameras köpfen oder massenhaft erschießen, dann kann man das nicht damit gleichsetzen. Also zum Beispiel, du meintest ja, dass Obama dann oder allgemein die USA möchte gegen den Terror kämpfen und dass es irgendwie, dass die USA gegen das Böse ist und die gegen den Westen, aber es ist halt schon mehr als das. Man darf es nicht verharmlosen. Ich finde wirklich, dass du es sehr verharmlost hast. Und ich finde es schon legitim, dass die USA das als Bedrohung für die Welt sehen. Denn wenn irgendein südfranzösischer Fremdenführer, der in Nizza zu Hause war, einfach in den, ich weiß jetzt nicht genau, wo es war, aber entführt wird und vor laufender Kamera geköpft wird, dann kann man das nicht damit gleichsetzen, dass die USA gegen etwas kämpfen möchte. Das ist schon, das ist ein ganz anderes Level und das sollte man nicht verharmlosen, finde ich. Und und außerdem finde ich auch nicht, dass man das mit dem Patriotismus hierzulande vergleichen kann, denn natürlich diese ganzen Denkmäler, die es heutzutage gibt, die sind aber nicht von heute, die sind von vor 100 Jahren, von vor 150 Jahren, von Kriegen, die es heute nicht mehr gäbe. Das waren auch Patrioten, aber wir würden heutzutage jetzt nicht mehr für Deutschland sterben beispielsweise. Und die sind einfach im Kontext eines Krieges gestorben. Und deswegen kann ich das persönlich nicht gleichsetzen mit Menschen, die in der heutigen Welt für einen Glauben sterben wollen und damit auch andere Menschen in den Tod reißen. Also das ist für mich ein ganz anderes Level, wie gesagt. Und dann auch in puncto Kontra USA. Natürlich, also ich finde es sehr sinnvoll, mal die ganze Sache von der anderen Seite zu betrachten. Und es stimmt natürlich auch, dass die ganzen Krisen das Restprodukt sind von den ganzen Kriegen, die die USA gegen die arabische Welt vielleicht geführt haben. Aber ich denke nicht, dass die USA alleine Schuld hat an dieser ganzen Geschichte. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob jemand anders das am Montag gesehen hat, gab es die Reportage von Reinhard Beckmann Und daraus kam sehr klar, wie beispielsweise das Volk der Jesiden von dem Islamischen Staat verfolgt wird. Frauen werden entführt, vergewaltigt, versklavt. Die Männer, die ihnen um den Weg kommen, werden einfach totgeschossen. Und ich denke nicht, dass das mit den USA was zu tun hat. Die Jesiden sind einfach ein Volk, das nicht muslimisch ist. Und der Islamische Staat möchte sie aber bekehren oder auslöschen. Und so ist es halt einfach. Das ist das Problem des Islams teilweise. Oder die Islamisten. Ich finde immer auch, es gibt einen Unterschied zwischen Islam und Islamisten. Dass sie Nicht-Muslime dann auf ihrem Territorium nicht akzeptieren. Und die Jesiden beispielsweise sind halt nicht Muslime und dann werden die jetzt gejagt. Also da haben die USA überhaupt nichts mehr zu tun. Deswegen würde ich es nicht nur kontra USA führen, diese ganze Argumentation. Ja.
Dazu?
Also,
oder?
Also ja, mein ja. Hauptargument ist eigentlich das Level von Gewalt, was der IS anwendet, was ich nicht gleichsetzen würde mit irgendwelchen westlichen Werten, die es jemals gab.
Ich fühle mich da in einer Hinsicht von dir missverstanden, aber das macht ja nichts. Vielleicht taugt das ja, um noch ein paar Sachen aufzuklären. Level, sagst du, von Gewalt, ja. Es ist meine Sache gar nicht gewesen, zu sagen, ich finde die Gewalt, die westliche Staaten im Irak oder in Afghanistan ausüben, viel ausgreifender, viel brutaler als das, was der IS tut. Oder umgekehrt. Das machen schon andere. Also wenn du solche Reden von diesem al-Baghdadi liest, was den Level betrifft, dann zitiert er die Quantität und sagt, die haben Hunderttausende von Leuten bombardiert in Irak und Afghanistan. Das ist wirklich ein anderer Level als den der IS im Moment erreicht. Und die Schlagkraft und die Feuerkraft, die die US-Bomben zu Wege bringen, übersteigt die des IS weit. Aber das ist ja bloß ein Faktum.
Es ist immer noch was anderes, es wirklich mutwillig zu filmen. Natürlich, also ich möchte auch wirklich mich auf keine Seite stellen. Ich sage auch nicht, dass die USA einen Heiligenschein über den Kopf haben. Aber wenn man sich hinstellt, wenn man einen unschuldigen Wanderer, den Südfranzosen beispielsweise, wenn man den hinstellt, eine Kamera nimmt und ihn tötet auf grausame Art und Weise, natürlich, die USA wendet auch Gewalt an. Aber ich finde, das ist einfach dieses Demonstrieren von Gewalt und das Blutrünstige dabei. Ich finde, das ist schon was ganz anderes.
Was ist es denn? Man kann sich ja für einen Moment selber mal zum Gegenstand der Erklärung machen. Ja, das gibt es bei denen, du hast recht. Das gibt es. Das ist besonders brutal. Wie kommt es zustande? Das kommt dadurch zustande, dass diese Leute, also die Leute vom Islamischen Staat, der Auffassung sind, das, was da an Gewalt ausgeübt wird in dieser arabischen Welt durch Amerika und seine Partner, das ist nicht einfach die Zerstörung von Land und Leuten und von Moscheen, sondern das ist das Werk von Ungläubigen, das gegen den Islam und Allah gerichtet ist. Und sie verstehen sich als die Vertreter Allahs, als die, die Allah anbeten und sehen ihre Religion durch Ungläubige beleidigt. Von diesem Standpunkt aus, den ich mir nicht zu eigen mache, aber von diesem Standpunkt aus ist für sie Feind, wer nicht dem Islam anhängt. Deswegen zum Beispiel auch Jesiden. Für sie ist Feind.
Aber gleichzeitig, dass der Islamische Staat modern ist. Für mich bedeutet modern etwas, dass man sich gegenseitig akzeptiert.
Warte mal, hör mir mal einen Moment zu. Dann könnte ich.
Wenn Sie dass der Feind jeder ist, der nicht Muslim ist, dann ist das keine moderne Auffassung, meiner Meinung nach.
Ich will dir sagen, worin die Modernität besteht und was an ihm der Unterschied ist am Islamischen Staat. Deine erste Frage war, woher kommt diese besondere Art von Brutalität? Ja? Und darauf sollte meine Antwort diese sein. Weil sie den Angriff, den die westlichen Staaten gegen diese Region und gegen sie fahren, als Angriff der Ungläubigen gegen den Islam und ihre gläubige Gemeinde auffassen. Deswegen ist der Andersdenkende, der nicht dem Islam anhängt, für sie Feind. Und den Unterschied zwischen politischen Führern und bloßem Fußvolk, das kommandiert wird, machen diese Leute nicht, denn Ungläubige sind aus ihrer Sicht beide. Und das Vergehen, das denen anhängt, ist, dass sie ungläubig sind. Deswegen ist das Erste, was der islamische Staat tut, auch bei den Jesiden, er verlangt, dass sie konvertieren, zum Islam übertreten, oder sie bekommen die Gewalt zu spüren, und die bekommen sie sogar in diesen widerlichen Videos demonstrativ zu spüren, und das wird ins Netz gestellt. Das stimmt, weil sie zeigen wollen, das wollen sie wirklich zeigen, wer der Ungläubige ist, der sich zum Islam nicht bekehren lässt, der ist des Teufels und wird entsprechend behandelt. Klammer auf. Das ist nicht die übliche Praxis von westlichen kriegführenden Staaten. Aber als Praxis im Militärdienst kommt auch das vor, Abu Ghraib. Da, wo die amerikanischen GIs die gefangenen islamischen Terroristen oder die, die sie dafür halten, auf den Koran urinieren lassen, sie an Ketten binden und alles per Smartphone fotografieren und hinterher rumreichen. Nur deswegen ist es ja aufgefallen. Auch die beherrschen die Logik, dass sie nicht einfach im Kombattanten, im Gegner, das Werkzeug einer anderen Macht haben, die auch nur ihre Pflicht erfüllt, sondern dass die im anderen das Böse vor sich haben, das eigentlich nur der Auslöschung fähig ist. Und das demonstrieren sie durch diese Art der Erniedrigung und, wenn man sie gewähren lässt, auch der Zerstörung, der Tötung. Es gibt ja auch etliche Massengräber, die so zustande gekommen sind. So, erstmal wollte ich dir sagen, woher diese besondere Brutalität kommt. Und wo sie im westlichen Militär durchaus auch ihren Sitz hat, da wo nämlich das Feindbild, mit dem die Soldaten in die Schlacht geschickt werden, der Islam ist der Hort des Bösen, sich vom militärisch-funktionalen trennt und von den Soldaten, die das beherzigen, ja, zum privaten Hobby gemacht wird. Jetzt zeigen wir denen mal, was das für Schweine sind, und entsprechend brutal gehen sie mit den Menschen in Abu Ghraib um. Noch ganz jenseits des Waterboarding, das ja noch in den Regierungsauftrag fällt. So, das Zweite aber, und da meine ich, liegt ein Missverständnis vor. Es ist gar nicht meine Absicht, quasi aus der Brutalität der Gewaltausübung oder aus dem Ausmaß eine Rechtfertigung herzunehmen und zu sagen, wer brutaler ist, der ist der Böse. Wer weniger brutal ist, der ist der Gute oder der relativ Gute. Oder wer mehr Gewalt aufwendet, der ist der Böse. Wer weniger Gewalt aufwendet, der weniger Böse. Das ist gar nicht meine Absicht, quasi aus dem Grad von Gewalttätigkeit auf die Güte eines Zwecks zu schließen, sondern ich wollte umgekehrt sagen, wie falsch und wie berechnend der Umgang im Westen mit der Gewalt dieses IS ist, von dem man sagt, diese Gewalt, die ich dort finde, der spreche ich jeden politischen Grund und Zweck ab. Nicht, dass die einen verfolgen würde, von dem ich sagen würde, das ist ein feiner Zweck, dafür hat man sich doch einzusetzen. Nein, nein, das ist nicht mein Standpunkt. Denen jeden politischen Zweck zu bestreiten, die haben einen. Die wollen eine Gegenwehr gegen das, was sie als Zerstörung erfahren. Jeden politischen Zweck zu bestreiten, führt auf den Gedanken, ja, wenn die überhaupt keinen bestimmten Zweck und Sinn mit ihrer Gewalttat verbinden, dann sind die von Natur aus auf Gewalt geeicht. Gewalt um der Gewalt willen. Dann sind sie das Böse. Und das Böse ist nicht erziehungsfähig, es ist ja Natur, also nur der Auslöschung anheimzustellen. Ich will sagen, diese Art, deren durchaus brutale Gewalt von hier aus zu beurteilen, das ist eine Konstruktion, die so beschaffen ist, dass sie den Staat genau zu dem beauftragt, was er mit denen machen will. Sie nämlich aus der Welt schaffen. Und das ist kein sachliches Urteil über das, was die tun, sondern das ist ein interessiertes Urteil, das die so einfärbt, diese Leute, dass ihnen genau recht geschieht, wenn man jetzt gegen sie mit Bomben und Soldaten zu Felde zieht. Nicht, dass ich irgendwas an denen gutheißen möchte. Ich möchte die Art, wie die hier beurteilt werden, angreifen.
Dazu vielleicht noch eine kleine Bemerkung. Also es ist ja immer auffällig in so Diskussionen, man ist offensichtlich sehr gewohnt, dass man in irgend so einem Krieg Partei ergreift für eine Seite. Und wenn man dann für eine Seite Partei ergriffen hat und es wird von der anderen Seite erklärt, wie die Gegenpartei tickt, dann wird es leicht missverstanden als, aha, der ergreift offensichtlich für diese Gegenpartei Partei. Also vielleicht sollte man sich mal überlegen, dass es bei solchen Sachen wie Kampf der USA und ihrer westlichen Verbündeten gegen den IS, wie bei allen anderen Kriegen übrigens auch, für unser einen überhaupt keinen guten Grund gibt, sich auf irgendeine der beiden Seiten zu schlagen. Wenn man sich erklärt, was die jeweils wollen, dann kommt man nämlich raus, die sind beide verabscheuungswürdig. Da muss man die Hand überhaupt nicht umdrehen und ein Gewichten von wer ist da besser oder wer ist da schlechter, das führt doch wieder bloß dazu, dass man schaut, für welche Seite kann man in diesem Kampf sein. Aber man sollte in diesem Kampf für keine Seite sein.
Darf ich zwei Fragen anschließen?
Ja, bitte.
Und zwar, also für wen bin ich oder keiner Seite? Würdest du das so sehen oder dem zustimmen oder das anders sehen? Dass, wenn ich jetzt sagen würde, aus deiner Argumentation geht hervor irgendwie, dass, oder könnte hervorgehen, wenn ich das auf eine Art und Weise verstehe, dass gewisse oder dass, sagen wir mal, der Konflikt außer Kontrolle geraten ist, sowohl bei beiden Seiten. Also wenn man jetzt sagt, mit Mubarak beispielsweise, hast du gesagt, man hat auf den Mubarak gesetzt, da hat man gesehen, der konnte sich nicht mehr halten und so weiter, da hat man geguckt, okay, dann lassen wir den laufen, schauen wir mal, was da kommt, ohne jetzt ein festes Konzept zu haben. Und jetzt könnte man genauso gut sagen, auch der Widerstand, wenn man jetzt die IS im Irak sieht, also aus irgendwelchen versprengten Milizen oder Sunniten oder was weiß ich wie, haben die sich gebildet. Und dass man sagen könnte, also das hat immer größere Kreise gezogen und eigentlich scheint das jetzt so ein bisschen außer Kontrolle geraten zu sein. Also auch die westlichen Staaten, also die Phalanx der Willigen oder wie man das auch immer bezeichnen kann, das ist ja offensichtlich, das reicht nicht aus, Flugzeuge hinzuschicken und andere sagen, okay, mach dir die Drecksarbeit oder so, ne? Das würde ich eine gewisse Planlosigkeit kann man immer wieder feststellen oder sowas. Könnte man das so sehen, dass also dass die Gefahr oder die Besonderheit eigentlich beim IS jetzt in der aktuellen Situation darin besteht, dass das von beiden Seiten eigentlich nicht mehr so rationale Motive sind, wie du also jetzt oftmals das dargestellt hast, sondern dass das irgendwie außer Kontrolle gerät. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, könnte man sich nicht vorstellen oder könntest du dir irgendwie ein Szenario vorstellen, wo man sagt, okay, eigentlich könnte sich die UNO damit beschäftigen, weil wenn das ein weltweites Problem ist, dann kann man auch sagen, ist die UNO das richtige Gremium, dass die dann sagt, okay, wie gehen wir jetzt weiter?
Um mit der zweiten anzufangen, die UNO hat sich damit beschäftigt. Die Amerikaner haben ihre Resolution vorgeschlagen, der IS ist das Böse in dieser Welt, das bedroht die Menschheit. Alle Staaten haben unterschrieben. Alle hatten nämlich ihre Berechnungen. Es gibt welche, die auf dem Standpunkt stehen, Russland zum Beispiel. Auch sie haben mit Separatisten zu kämpfen in Tschetschenien, die man als muslimisch inspirierte Horden bekämpfen kann. Und wenn man schon einmal weltöffentlich in der UNO die Gemeinsamkeit hergestellt hat, dass solche Organisationen bekämpft werden, dann kann man auch gegen die eigenen separatistischen Verbände an der Landesgrenze damit zu Felde ziehen. Alle können damit was anfangen. Und was ist jetzt in der Welt besser geworden? Es ändert an den Zwecken überhaupt nichts, mit dem die Staaten in dieser Welt miteinander und gegeneinander operieren. Der Standpunkt außer Kontrolle geraten, der ist mir deswegen völlig fremd, weil ich überhaupt keinen billigenswerten Zweck entdecke, dessen wegen die USA oder Europa befugte Kontrollmacht sein sollte. Und man muss ja auch mal zur Kenntnis nehmen, was mit dem Wort eigentlich ausgesprochen ist, außer Kontrolle geraten. Meine, es scheidet schon die Welt.
Entschuldigung, gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Ich meine jetzt nicht Kontrolle über ein Land, sondern Kontrolle über den Verlauf des Konflikts.
Das ist in der Tat ein anderer Sinn, ja.
Das erste ist natürlich logisch, das meine ich nicht, sondern ich meine über den Verlauf des Konflikts. Also sozusagen den Überblick verlieren im Konflikt jetzt, also nicht Kontrolle über ein Land.
Aber mal zurückgefragt, was würde dir denn jetzt als weitergehende Bestimmung so gut gefallen daran, wenn man sagt, da ist was außer Kontrolle geraten? Was ist denn das Ungenügen, wenn ich den Zweck bestimmt habe, mit dem Amerika gegen den IS sehr gezielt und durchkalkuliert vorgehe? Kurz zusammengefasst war meine Antwort, denen gefällt nicht an dieser Truppe, dass sie amerikanische Versuche, das Assad-Regime zu bekämpfen, stören und torpedieren. Denen gefällt nicht an der Truppe, dass sie eigenmächtig Gebiete erobern und zum Teil ihres Kalifats ausrufen und sich bis an die türkische Grenze vorarbeiten, nach Kobane. Denen gefällt nicht, dass sie den Irak noch weiter zerrütten und aus den Sunniten, die sich da nicht unter dieses irakische Regime stellen wollen, ihre Kämpfer beziehen und Waffen abziehen. Das ist die Störung amerikanischer Ordnungsvorgaben, die Amerika sehr gezielt und kontrolliert bekämpft. Der Reiz.
Kontrollierte kann ich zurzeit nicht erkennen. Ich sehe das eigentlich mehr so als hilflose Versuche. Ich sehe nicht, dass die USA im Augenblick da irgendwie besondere Fortschritte in ihrem Sinne jetzt machen oder die westliche Welt, sondern im Gegenteil. Und das meinte ich eben als hilflos.
Ich denke, die USA hat das Problem, dass die Bevölkerung überhaupt nicht hinter irgendeinem Krieg steht.
Genau, die hat noch mehrere Probleme.
Die sind pleite als Konsument. Und dann haben sie gemerkt, dass wenn man in den Krieg reingeht, dass es sehr schwierig dann wieder rauszukommen. Das haben sie, glaube ich, inzwischen gelernt. Und ja, ich stimme absolut zu, dass die USA sich Sorgen macht wegen Kurdistan, weil das war die Region, wo sie gehofft haben, dass sie irgendwann mal das Geld für den Markt wieder reinholen.
Aber ich muss zu der ganzen Reflexion noch eine Anmerkung machen und du musst mal prüfen, ob das wirklich dein Bedürfnis trifft und wenn das nicht treffend ist, dann ziehe ich es auch wieder zurück. Es macht offenbar einen großen Unterschied, ob man über einen Krieg einer Nation sagt, der verfolgt diesen Zweck. Oder ob ich sage, da ist etwas aus dem Ruder gelaufen oder außer Kontrolle. Es ist was grundsätzlich Verschiedenes. Ob ich einer Macht zutraue, dass sie wirklich Zwecke kennt, warum sie eine Gegend mit Krieg überzieht, oder ob ich die Sache darstelle wie eine Entgleisung. Der zweite Gedanke hat immer den Charakter von Exkulpation, von Entschuldigung. Vielleicht mit guten Absichten begonnen, dann aber aus dem Ruder gelaufen. Ich weiß nicht, ob überhaupt die ganze Fragestellung aus diesem Geist kommt.
Ich kann auch einen Konflikt beginnen oder etwas starten mit einem bestimmten Ziel, mit einer bestimmten Absicht und plötzlich merke ich, hoppla, das geht nicht.
Aber weißt du, dann würde ich...
in eine verzwickte Situation.
Na, du kommst gar nicht in die. Deswegen würde ich dir mal folgende Überlegung auch noch mit auf den Weg geben. Es ist was grundsätzlich anderes, ob ich den Zweck einer Sache missbillige oder ob ich eine Kritik an seiner Verfolgung übe. Zu sagen, Amerika macht Fehler beim Kriegführen in Irak, ja, wäre meine Kritik an deren Krieg nie. Weil Fehler bei der Vollführung dieses Zwecks zu kritisieren, unterstellt, dass ich den Zweck gutheiße und deswegen gegen die Fehler bin. Wenn ich aber gegen den Zweck bin, dann liegt mein Einwand nicht darin, wie gut er gelingt, ob er kontrolliert gelingt, ob was aus dem Ruder läuft. Das ist was grundsätzlich anderes. Die Presse argumentiert so und deswegen mache ich dich darauf aufmerksam. Das ist was grundsätzlich anderes, ob man beurteilt, wie zwei oder mehrere Parteien sich gegenseitig bekämpfen, also den Streit von Parteien beurteilen. Oder ob ich den Streit der Parteien vom Standpunkt einer Partei beurteile. Hat Amerika sich nicht wieder ins Knie geschossen? Geraten sie nicht wieder auf ein schiefes Gleis, das in so einem Zermürbungskrieg wie Irak landet? Das will ich sagen. Ich will die Parteien und ihre Zwecke beurteilen und nicht vom Standpunkt einer dieser Parteien meine Urteile einfärben lassen.